je donne un point de vie, je serai silence. Cœur de poumon, l'envie que mon silence. Je sèche tous les pleurs sur mes seins et mon corps. Je fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et envolé. La lune de soleil, les ciels, les étoiles. Je suis mon cher serment si d'autres vous l'écoutez. Lorsque j'ai tout un lien dans mes grands volontés. Et lorsque j'abandonne en marché,
jetzt hören wir hier im Hintergrund schon Tom Jones' What's New Pussycat und hier ist Felicia Herrschaft im Studio und am Mikrofon, am Telefon begrüße ich den Direktor des MMKs, Udo Kittelmann, der jetzt direkt über die neue Ausstellung, also die Neuankäufe der Sammlung des Frankfurter MMKs berichten wird. Ja, hallo.
Ja, hallo.
Wunderbar. Jetzt wird in dem Sinne heute, dass jetzt nach 3 Jahren sozusagen, werden ihre Neuankäufe im MMK präsentiert. Das heißt, welche neuen Akzente setzen Sie nun nach diesen 3 Jahren, in denen Sie hier am MMK tätig sind?
Ja, nach Akzenten zu fragen, ist natürlich dann immer ganz, ganz schwer darauf zu antworten. Kunst oder Kunstwerke, die vermitteln sich ja eh immer am besten in der Erfahrung. Und in der Erfahrung werden vor allen Dingen dann auch die Akzente gesetzt. Insofern kann ich jetzt nur hoffen, dass sich ganz, ganz viele Menschen die Neuerwerbung der letzten 3 Jahre dann auch anschauen. Aber was natürlich für uns ganz, ganz wichtig war, eine jüngere Künstlerproduktion in der Weiterentwicklung der Sammlung aufzunehmen. Und ich glaube, das manifestiert sich ganz wunderbar an einzelnen Beispielen. Es gibt ein oder zwei neue Lichträume und die stehen wieder in einem Dialog zu historischen Arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn man nach Akzenten fragt, ist, dass wir sehr, sehr genau darauf geachtet haben, welche Intensitäten verschiedene Räume haben. Es wechseln Stimmungen, Atmosphären, um das auch wirklich dann gegenüber einem Besucher auch erfahrbar machen zu lassen.
Ja, wenn man zum Beispiel in die Eingangshalle kommt, dann findet man eigentlich das, den Ausgangspunkt des Museums, also die Sammlung Ströer sozusagen an die Wand, an der Wand sozusagen aneinandergereiht und gegenüber liegen sozusagen den silbernen Auktionshammer von Slominski, der jetzt ersteigert wurde in dem Sinne und als Kunstaktion einmal schon von Slominski selber zur Versteigerung ausgegeben wurde. Wie situieren Sie sich denn zu der Sammlung Ströer und wie können Sie mit dieser Sammlung in dem Sinne weiterarbeiten? Welche Geschichte erzählt diese Sammlung zum Beispiel, dieses Sammlers?
Also uns war es ja ganz wichtig und deswegen ja auch der Untertitel zu What's New Pussycat, Neuerwerbungen und Sammlung Ströer. Also wir umspannen ja tatsächlich die Geschichte dieses Hauses und umspannen tatsächlich also die Sammlungsgeschichte dieses Hauses. Und darüber hinaus umspannen wir natürlich auch 4 Jahrzehnte oder fast schon 5 Jahrzehnte einer jüngeren Kunstgeschichte damit. Und die Sammlung Ströer, sprich vor allen Dingen, was man ja jetzt in der zentralen Halle sieht, sind die Meisterwerke schlechthin der amerikanischen Popart.
Ja.
Und was uns interessiert hat, ist, haben diese Werke, die heute alles Inkunabel der Kunstgeschichte sind, eine Patina angesetzt? Oder kann man weiterhin gerade im Dialog mit den jüngsten Arbeiten von einer Zeitgenossenschaft auch bei diesen älteren Arbeiten sprechen? Und im Zuge dessen habe ich letzte Woche gesagt, weil es mir dann auf einmal auch einfiel, es ist ja nicht eine einzige Arbeit in der Sammlung dieses Hauses und auch überhaupt nicht jetzt in der Präsentation, die älter ist als ich selbst.
Aha.
Ja, insofern, und ich würde mal behaupten wollen, dass ich durchaus noch ein Zeitgenosse bin. So gesehen, und das ist das, was wir eben auch zeigen wollen, und ich denke, das ist einmalig im Moment an einem Museum, sind eben auch 40-jährige Arbeiten nicht kunstgeschichtlich beendet, sondern sie erfahren sozusagen in den Dialog mit den neuen Arbeiten eine Verjüngung. Und dass wir dann auch noch hingegangen sind, manch einer hat ja jetzt schon gesagt, boah, was ist das für eine respektlose Geste gegenüber diesen wunderbaren Werken der Popart, dass wir sie in einer an eine sogenannte Petersburger Hängung erinnernde Präsentation voll an die Wand gehängt haben.
Yeah.
Sprich, es sind insgesamt 20 Arbeiten an einer Wand, die normalerweise wirklich wunderbar nebeneinander hängen, um dass sie tatsächlich ihre Aura entfalten können. Und die wollten wir einfach auch brechen, um nicht diesen Wertcharakter, den sie heute haben, also sprich den materiellen Wert, den sie auch haben, so sehr zeigen. Wir wollten, dass sie vor allen Dingen wieder nach ihrem künstlerischen, nach ihrem bildnerischen Wert untersucht werden können. Und dann kommt natürlich wunderbar dieses Auktionshämmerchen ins Spiel, was Sie gerade erwähnt haben.
Mhm.
Insofern, dass das ein ironischer Kommentar ist, so sehen wir es, dass wenn man heute von Kunst spricht, gerade von zeitgenössischer Kunst, dann, und das ist immer die Erfahrung, die ich mache in Gesprächen mit Menschen heute, wird immer gleich danach gefragt, aber was ist denn das wert und so etwas? Und das interessiert uns letztendlich natürlich überhaupt nicht als Museum. Wir wollen nicht den materiellen Wert gegenüber den Menschen vermitteln, sondern vor allen Dingen den intellektuellen Wert. Und ich glaube, das ist dann eine wunderbare Erzählung, die dann schon in der zentralen Halle tatsächlich geschieht.
Ja, Sie wollen den ideellen Wert. Nun hat es sich ja ergeben, dass es ein ganz neuartiges, vielleicht können wir erst darauf ein Sponsorenkonzept gibt, das in dem Maße, in dem Sie Sponsoren sozusagen selber in der Lage sind zu beschaffen, tritt sozusagen auch die Stadt mit dem gleichen Budget auch in die Pflicht. Das heißt, wie wird das ermöglicht? Also wie ist denn die Arbeit möglich mit Sponsoren und diese dafür zu begeistern, tatsächlich in Kunst zu investieren? Wie machen Sie das?
Ja, also da muss man, glaube ich, noch einmal ausholen. Und What's New Pussycat ist ja vor allen Dingen auch der Versuch der Bewusstbarmachung gegenüber den Menschen. Was zeichnet eigentlich ein Museum aus? Und die tragende Säule eines Museums, und das unterscheidet es von allen anderen Kunstinstitutionen, die keine Sammlung haben, ist tatsächlich die Sammlung. Und ein Museum kann nur eine langfristige Perspektive haben in der Weiterentwicklung seiner Sammlung und auch in der Qualität der Weiterentwicklung seiner Sammlung. Ja. Und wir leben heute in einer Zeit, ich glaube, so werden wir alle mehr oder weniger denken, wo letztendlich immer mehr der schnelle Event favorisiert wird. Gerade im Kunstbereich ist es so, dass die temporären Sonderausstellungen natürlich immer die große Aufmerksamkeit finden und das, was tatsächlich bleibende Werte sind, die ja umso wichtiger sind, weil sie nicht so flüchtig gesetzt sind, wie zum Beispiel die Sammlung, das ist relativ schwer geworden, das zu vermitteln. Und wir haben jetzt an diesem Haus eben ein wirklich einzigartiges Fördermodell entwickelt.
Yeah.
Und diesem Fördermodell gehören eben 7 bis 10 Unternehmen an, die eben nicht auf einen kurzen Event hin etwas fördern, sondern die wirklich auch mit mir zusammen überzeugt waren, dass es darum geht, bleibende Werte vor allen Dingen auch wieder zu favorisieren.
Hm.
Und das ist die Sammlung. Und diese Unternehmen helfen uns eben in Zukunft auch wieder auf die nächsten 3 Jahre, Werke für die Sammlung zu erwerben und damit dem MMK mit seiner jetzt schon so fantastischen Sammlung auch eine Zukunft in dieser Hinsicht zu geben.
Vielleicht da kurz dazu, wie verhält sich denn der Kulturdezernent dazu, Herr Nordhof, der natürlich das auch mit zu verantworten hat? Und wir hatten ja einen sehr berühmten Vorgänger, nämlich Hilmar Hoffmann, der sich ja auch in seinen Memoiren darin ausspricht, wie wichtig es ist, dass sich eine Stadt darüber auszeichnet, eine eigene Sammlung zu haben. Etwas, das ja zum Beispiel in Berlin noch mehr oder weniger fehlt. Aber vielleicht könnten Sie dazu kurz etwas sagen, weil dann, denke ich, sollten wir noch mal einige Gänge durch das Museum machen, um die einzelnen neuen Arbeiten zu machen.
Also da muss man vielleicht auch zu sagen, dass der Kulturdezernent da eine ganz, ganz eindeutige Meinung zu hat. Also schon der Auftrag an mich, als ich hier anfing, war der, die Sammlung dieses Hauses in die Zukunft zu entwickeln. Das ist der öffentliche Auftrag.
Mhm.
Und bei diesem öffentlichen Auftrag, und das ist meine Erfahrung der letzten 3 Jahre, hat diese Stadt sich genauso vertrauensvoll erwiesen wie eben auch Unternehmen. Das heißt, diese Lektion der Sammlung, die ist so gut verstanden, und da fühle ich mich so sehr auch von der Politik drin bestärkt, dass ich nur sagen kann, dass, was das anbelangt, nun wirklich auch Frankfurt einen Vorbildcharakter hat in der Kulturpolitik.
Ja. Ja, okay. Und gut, wenn man jetzt eben nach dem Eingangsraum, wo sozusagen die Sammlung Ströer, wie sie war, mehr oder weniger präsentiert wird, kommt man zu der Arbeit von Douglas Gordon, Play Dead. Das ist ja auch ein Künstler, mit dem Sie schon sehr lange zusammenarbeiten. Was für eine Arbeit kann man denn da jetzt genau sehen?
Also das ist sicherlich, oder ich erzähle das mal andersherum, als ich diese Arbeit vor, ich glaube, jetzt 2,5 Jahren in New York das erste Mal gesehen habe, war das für mich eines der eindrücklichsten Videoarbeiten, die ich seit langem gesehen hatte.
Ja.
Und insofern war natürlich der große Wunsch, diese Arbeit nach Europa oder jetzt eben nach Frankfurt zu holen. Und jetzt können wir sie auch zeigen. Einmal glücklicherweise durch eine Zusammenarbeit auch mit dem berühmten Hirschhorn-Museum in Washington, wo wir uns das erste Mal zwischen einem amerikanischen und einem deutschen Institut eine Erwerbung teilen. Was sieht man? Man sieht einen Elefanten. Und dieser Elefant erscheint auf 2 großen Leinwänden in voller Lebensgröße.
Mhm.
Und Douglas Gordon ist ein Künstler, den wahnsinnig interessiert, wie sich gerade in einem anderen Medium Realzeit darstellen lässt. Und dieser Elefant erscheint in einer Zeitlupenaufnahme gefilmt zu sein, während der Boden, sprich der Fußboden, auf dem er steht und geht und wandelt, eine andere Geschwindigkeit zu haben scheint. Was allerdings, man möchte fast von einer optischen oder visuellen Täuschung sprechen, überhaupt nicht der Fall ist. Letztendlich auch wieder eine Arbeit, die erfahren werden muss, denn es ist so, als ob der Boden dem Elefanten unter den Füßen weggezogen wird und man wird, also es wird einem selbst auch etwas schwindelig davor.
Yeah.
Jetzt eine eindrückliche Studie der Motorik eines Elefanten, und sie spielt noch auf eine andere Geschichte an, deswegen auch Play Dead. Irgendwann liegt der Elefant eben auf dem Boden und es gibt diese wunderbare Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es um den Wettbewerb ging zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Und dort wurde dann in Amerika ein Elefant auf eine Art elektrischen Stuhl gesetzt und damit entschied sich auch tatsächlich im technischen Sinne der Wettbewerb zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Auch darauf spielt diese Arbeit an.
Hat der Elefant damals auch nur tot gespielt oder was ist mit ihm passiert?
Nein, nein, das ist ja genau das, was Kunst dann so wunderbar vermag bei Douglas Gordon, deswegen Play Dead.
Ja.
Und da steht der Elefant in voller Blüte seines Lebens, dieses wunderbare Tier. Und das ist ja die Erfahrung der letzten Tage schon, das ist sicherlich die Arbeit, wo die Menschen am meisten ausharren und sich das anschauen, sehr, sehr genau. Und der Elefant Anfang des 20. Jahrhunderts, 1903, musste dann tatsächlich sein Leben aufgeben. Ja, so traurig die Geschichte ist, aber so ist das Leben manchmal.
Ja, und dann gibt es ja, ich glaube, das ist schon im ersten Stock, diesen Raum, der auch von einem Künstler gestaltet wurde. Ich glaube, also Günther Umberg.
Mhm.
Ist das richtig?
Ja. Richtig, ja, richtig.
Und könnte man fast sagen, gibt es ja auch bestimmte Spannungen zwischen frühen Arbeiten, frühen grafischen Arbeiten von Richter, als auch von wiederum Slominski, Lichtenstein und
Richtig.
Dann sind aber noch mehrere dabei. Vielleicht können Sie den Raum noch mehr erklären, wie zu der Arbeit gekommen ist.
Ja, ich kann erklären, obwohl der natürlich sehr, sehr komplex ist.
Ja.
Aber man muss sich den so vorstellen, das ist ein... Früher gab es in den Museen so etwas wie den Saal der Malerei. Und den zitieren wir natürlich auch. Es ist ein großer Raum, der tatsächlich sich der Malerei widmet. Dort wird Malerei wie in einem Labor letztendlich verhandelt, zur Diskussion gestellt. Und man kann wunderbar sehen, wie sich die Vorstellung der Künstler über Malerei im Laufe von Jahrzehnten verändert hat oder welche Erweiterung dieses Medium erlangt hat. Malerei hat sich ja früher, also traditionell, darin geäußert, dass man mit einem Pinsel Farbe auf Leinwand setzte. Heute kann in der Vorstellung der Künstler Malerei auch sich in einer Diaprojektion äußern, soweit sie, wie in diesem Falle bei einer Arbeit von Jonathan Monk, ein bekanntes Bild von Mondrian zitiert.
Ja.
Und in diesem Zitat erinnert man sich natürlich heute, weil jeder heute einen Mondrian kennt, weil er auch so sehr in der Werbung eingesetzt wird, seine Motivik. Und durch das Zitat entsteht so etwas wie eine Vorstellung von Malerei. Und das sind Dinge, die in diesem Raum, denke ich, auf eine sehr eindringliche Art und Weise auch experimentell verhandelt wird.
Ja, auch Sieben Parino ist da ja zu sehen mit den geknitterten Leinwänden.
Ja.
Und in der Mitte ist doch irgendeine Art von Ständer zu sehen.
sind. Ja, das ist die Arbeit von Jonas Monk, wo ein Diaapparat draufsteht. Also ansonsten kann ich mich jetzt an keinen weiteren Ständer in dem Raum erinnern.
Ich dachte jetzt gerade, das korrespondiert nicht direkt mit Jonbox Selbstporträt. Den Raum finde ich eigentlich mit auch von der Kombination am gelungensten, nämlich Jonbox und Sigmar Polke. Also die jeweils ja beide eine sehr ironische Art und Weise haben, sozusagen künstlerische Positionen einzunehmen. Jonbox, der dann eben Miss Wrigley mit einer Kamera überwachen lässt. Ja. Wie ist es denn zu dieser Kombination gekommen?
Also Jonbox, das vielleicht für die Zuhörer, ist sicherlich eines der bekanntesten deutschen Künstler. Und Jonbox steht in einer Tradition der aktionistischen Kunst, vielleicht traditionell oder traditionell kunstgeschichtlich von Dada bis Fluxus. Und es gibt halt zwei Arbeiten von ihm in diesem Raum. Das eine ein Selbstporträt, was aufgeteilt ist in drei Teile. Es gibt den Unterkörper, es gibt den Oberkörper und als eine Metapher einen alten Motor, der natürlich für unseren Denkapparat steht. Und das ist sozusagen der männliche Teil der gesamten Inszenierung. Und dann gibt es diese wunderbare Arbeit Mrs. Wrigley, und Mrs. Wrigley entpuppt sich letztendlich als ein Kaugummi, der vom Künstler gekaut wurde und der dann bei uns ins Dach hineingesetzt wurde und jetzt über eine Überwachungskamera eben permanent gefilmt wird. Und der Polke von 1968, eine fotografische Serie mit dem Titel Höhere Wesen befehlen, steht letztendlich auch in einem gleichen Humor dazu. Und das war auch etwas, was der Künstler sich selbst ausgesucht hat, in Dialog mit seiner Arbeit.
Ja, der Frankfurter Salon von Anton Henning, was ja auch zustande gekommen ist aus dieser Public-Private-Partnership-Kombination mit der Firma Dornbrach, die sozusagen diesen Salon tatsächlich mitfinanziert. Langfristig gibt es jetzt einen Raum eben im MMK, der tatsächlich auch durch den gelben Teppich an eine Oase erinnern könnte. Was ist da genau dann geplant? Whisky-Abende haben ja schon stattgefunden.
Naja, aber nur intern sozusagen zur Einweihung des ganzen Raumes, weil wir hier uns alle wahnsinnig gefreut haben, in dem Moment, wo dieser große Raum, also Frankfurter Salon von Anton Henning, Form angenommen hat, wie gut er gelungen ist. Und das bestätigen ja jetzt auch alle möglichen Menschen, dass man sich dort sicherlich wie in eine Oase zurückziehen kann, abhängen kann, relaxen kann und Gedanken schweifen lassen kann. Also ich glaube schon, oder ich habe es gestern mal in einer Rede formuliert, ich kenne zumindest keinen weiteren Ort in Frankfurt zurzeit, der so eine wunderbare Lounge besitzt, wenn ich diesen Begriff noch benutzen kann, darf. Was ist das für ein Raum? Ich glaubte, dass es wichtig ist, wenn man einen intensiven Gang durch dieses Museum macht, dass es einen Ort gibt, wo man tatsächlich mitten in der Kunst, in einem Gesamtkunstwerk, einen Ort der Ruhe findet, wo man tatsächlich nochmal das Gesehene und Erfahrene überdenken kann. Und das ist sicherlich Anton Henning in der Inszenierung dieses Raumes fantastisch gelungen. Also es gibt hier eine fantastische Wandmalerei. Es sind Sofas von dem Künstler gestaltet worden, Tische gestaltet worden. Es ist ein Ort der Kommunikation, wo man tatsächlich auch die Tageszeitungen lesen kann, wo man zu den jeweilig ausgestellten Künstlern zusätzliches Informationsmaterial bekommt. Also der Raum ist sicherlich der Raum, wo man nur sagen kann, wie soll man ihn beschreiben, außer vielleicht formal. Aber das ist ein Raum, der wirklich mit allen Sinnen wahrgenommen werden sollte. Deswegen kommen, sich wohlfühlen, hineingehen und sich wohlfühlen.
Ja, wunderbar. Ja. Jetzt nochmal zu dem Titel What's New Pussycat. Dazu sieht man ja auch eine Frau in Lackkostüm mit einer weißen Katze. Wie ist es denn zu diesem Bild überhaupt gekommen, zu der Auswahl? Weil diese Frau taucht ja auch als Lackkatze wieder im Kartenspiel auf, in der als schwarzer Peter sozusagen.
Ja, Da gibt es ganz, ganz verschiedene Antworten drauf.
Ja.
Und alle sind richtig. Zunächst einmal mag das Ganze auch dafür stehen, zumindest für uns hier am Haus, dass wir eine große Lust an diesem Museum, eine große Lust im Umgang mit Kunst und überhaupt haben. Das sehe ich schon als ein Zeichen. Denn natürlich ist diese Karte, ich denke, man kann sie gar nicht missverstehen. Sie ist sexy, aber sie hat eine so offensichtliche Ironie. Denn die Katze ist natürlich keine echte Katze, sie ist ein Plüschkätzchen. Und warum haben wir das gemacht? What's New Pussycat? Oder der weitere Grund, What's New Pussycat, der Song von Tom Jones.
Das könnte auch an Russ Meyer erinnern, Kill Kill Pussycat.
Ja, 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 aber wir beziehen uns nun ganz eindeutig auf Tom Jones.
Ja.
Und das ist ja ein Song und auch der Filmtitel ist aus den 60er Jahren, was letztendlich die Basis unserer Sammlung geschichtlich darstellt. Und dann greifen wir auf eine Motivwahl zurück, die so sehr für unsere Zeit steht, sprich eben tatsächlich dieses weibliche Wesen in dieser Form als Botschafterin. Und es ist letztendlich auch ein ironischer Kommentar dazu, dass wir uns dieses Verführungspotenzials tatsächlich, dass wir das nutzen, denn ich glaube, das wird jeder aufmerksame Zuhörer wahrscheinlich auch in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass ganz, ganz viele Ausstellungen immer versucht haben, über das Wörtchen nackt eine Begeisterung, eine Neugierde auf Ausstellungen zu ermöglichen. Und damit gehen wir in dieser Form ganz ironisch um.
Ah, okay.
Ja?
Ja, wunderbar. Also jetzt noch, um auf Berlin zu kommen, Anfang 2007 werden sich die Rheinbeck-Hallen in der Oberschweineöde sozusagen in ein Zentrum für internationale Gegenwartskunst verwandeln. Und dort wird es dann auch Schauhallen des MMKs geben und auch des Whitney Museums of American Art. Und das ist sozusagen auch initiiert von dem Frankfurter Galeristen Helmut Schuster. Was soll denn da, wie werden Sie sich dort präsentieren sozusagen in diesen Schauhallen? Wird es auch noch, wird dann sozusagen die Sammlung Ströer weiter dorthin auswandern und nur noch junge Arbeiten im MMK zu sehen sein? Was genau ist da geplant?
Also so kann man das gar nicht stehen lassen. Also erstmal sprechen wir von einer Vision.
Ach.
Ja, so. Es ist ein Schritt oder ein Weg ist schon gegangen, aber inwieweit sich das tatsächlich bewahrheiten wird, wird von vielen, vielen Verhandlungen in der Zukunft auch noch abhängen und auch von den Finanzierungsmöglichkeiten. Und wir warten natürlich jetzt auch, also wir haben ja auch schon eine Absichtserklärung abgegeben, dass wir das machen wollen. Und derzeit warten wir immer noch auch auf die unserer Kollegen in New York, sprich des Whitney Museums. Und dann werden erst die nächsten entscheidenden Schritte getan werden. Aber jetzt, um die Vision zu verdeutlichen.
Ja.
Uns erscheint es wahnsinnig wichtig, und das war die grundlegende Idee, auf diese reiche Kulturlandschaft Frankfurts, diesen Kulturstandort, eben auch an einem anderen Ort darauf aufmerksam zu machen. Also sprich für die Kulturstandort Frankfurt-Rhein-Main. Was wir dort wollen, was wir dort ausstellen wollen, wird ausschließlich die Sammlung sein. Wir wollen auf diese einzigartige Sammlung des MMK auch in Berlin aufmerksam machen. Sprich dort, wo natürlich ganz, ganz viele auch, oder wo das dann natürlich noch einmal eine große internationale Aufmerksamkeit finden wird, zumal wenn das Whitney als Partner mit uns das auch realisieren möchte.
Ja.
Wir werden auf keinen Fall Ausstellungen machen, die sich nicht auch thematisch mit der Sammlung beschäftigen. Das ist uns das dringlichste Anliegen.
Ja, und wenn Sie nun nächste Woche im Rahmen der Flick Collection einen Vortrag halten, worüber werden Sie, also in Berlin, worüber werden Sie da ungefähr sprechen?
Ich werde mit Sicherheit nicht über die Flick Collection sprechen,
ja,
sondern ich werde ausschließlich über unsere Ausstellungspolitik und Programmpolitik, auch was die Sammlung anbelangt, sprechen. Ich halte diese Sammlung hier für so wichtig und gerade die letzten 3 Jahre, die uns ermöglicht haben, auch diese Sammlung weiterzuentwickeln und dieses Modell, wie wir das geschafft haben, das wird Thema dieses Vortrages sein. Denn, wie ich Anfang schon sagte, die Zukunft der Museen oder die Reputation eines Museums wird sich zukünftig noch viel, viel mehr an der Qualität ihrer Sammlung beweisen müssen und nicht so sehr durch immer schneller rotierende Ausstellungen.
Ja.
Und das ist etwas, was mein wirklich ganz, ganz dringlichstes Anliegen ist, dass die Bewusstbarmachung wieder der Bedeutung einer öffentlichen Sammlung, zumal die privaten Sammler natürlich einen immer größeren Einfluss auch auf Museumssammlungen bekommen und Werke nur auf Zeit ausgeliehen werden von den Privatsammlern. Und auf Zeit heißt, sie sind nur auf Zeit geborgt und können dann jederzeit irgendwann wieder abgezogen werden. Und das wäre fatal, soweit es sich um große Konvolute handelt, für eine Museumssammlung.
Ja. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt das Kartenspiel vor mir ausgebreitet, New Pussycat. Und was ein bisschen auffällig und ein bisschen schade ist, es sind wenige zeitgenössische Künstlerinnen dabei.
Wenige zeitgenössische?
Künstlerinnen. Es ist eine...
Also Künstlerinnen?
Ja. Ja. Das könnte sich vielleicht noch ändern mit der Zeit.
Dann müssten wir noch mal ein zweites machen. Also da kann ich auch direkt in der Antwort darauf sagen, dass wir immer Werke an den Werken uns orientieren,
ja,
nicht an den Geschlechterbeziehungen. Und das man auch dadurch verdeutlichen. Wir haben im letzten Jahr wirklich 2 ganz, ganz große Ausstellungen, 2 Künstlerinnen gewidmet.
Sturgeon,
kein einziges andere Museum hat 2 Künstlerinnen in einem Jahr so große Bühnenauftritte gegeben. Allerdings, es geht nicht, und da halte ich dann eben auch nichts davon, um politisch vielleicht korrekt zu sein, dass man die Quote herbeizitiert, wo es letztendlich um den bildnerischen Wert geht.
Ja, yeah, also Qualität sollte da schon im Vordergrund stehen, das
immer
ist natürlich klar.
Und dann sind Künstlerinnen uns genauso willkommen wie Künstler. Natürlich.
Super. Okay, ich bedanke mich für
Das
Gespräch.
Jo, danke. Tschüss.
Tschüss.
Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and pussycat nose. What's new, pussycat?
Hallo?
Hallo?
Ja, Verena Kuni, jetzt am Mikrofon, am Telefon, und sie möchte jetzt noch einen kurzen Kommentar zu der Neuausstellung, der Neupräsentation der Sammlung im MMK etwas sagen.
Bitte. Ja, die Neupräsentation einer Sammlung beginnt ja schon immer oft, also mit der Einladungskarte, die einem darauf vorbereiten soll, was man zu sehen bekommt. Und das haben wir auch schon eben gehört, unter welchem Motto die steht, What's New Pussycat. Und zumindest mir persönlich ging es so oder so ähnlich wie Sam Lowry in Brasil, als er von seiner Mutter diese singende Postkarte geschickt bekommt, dass man nämlich erstmal auf diese Art und Weise eingeladen so gar keine Lust mehr hat, hinzugehen überhaupt. Also für mich persönlich war das eher so eine ein Anti-Lockmittel. Nicht unbedingt eine wirksame Abschreckung, denn wir haben ja das gestern tatsächlich dann noch angeschaut im Rahmen der Pressebegehung.
Aber was ist deine Kritik daran?
Meine Kritik daran ist ein bisschen, also mir entgeht die Ironie, die zum Beispiel diese kleine Stoffkatze offensichtlich herstellen soll, ein wenig, weil also witzig oder ironisch oder sogar selbstironisch sind auch gute Fetischpornos oder gute Fetischfotografien. Also da ist noch kein Ausstieg aus der Gattung, und ich frage mich eben, warum muss ich zur Kunst gelockt werden auf diese Art und Weise?
Naja, es soll ja so ein Gegenpol zu diesen Nacktausstellungen sein, eine ironische Bearbeitung.
Ja gut, in der Tat, also die Dame ist angezogen, und das ist natürlich ein ganz fantastischer Gegenpol. Fakt ist doch eigentlich, dass ob jetzt mehr oder weniger angezogen, denn so eine enge Latex-Klamotte ist ja, kommt der Nacktheit auf ihre Art und Weise doch relativ nahe, dass natürlich mit der Frau als Bild wieder geworben wird, und das an und für sich überhaupt kein Gegenpol, sondern einfach das ganz klassische Muster, dass Frankfurter Museen alle jahrelang wieder mehr oder weniger glücklich versuchen, zur Anwendung zu bringen. Und ich kann nur an die Ausstellung von Peter Weihermeier vor einigen Jahren zur Fotografie erinnern, wo er mit einer Fotografie von Bettina Reims oder Reims eben ein Plakat zeigte, auf dem eine Frau selber ihre Brust entblößt, sehr provokant, und das hat extreme Stürme der Kritik ausgelöst, und ich fand das sehr bezeichnend, dass in dem Moment, wo eine Künstlerin Frauen sehr selbstbewusst sich selbst erotisch präsentieren lässt, dann überschreitet das eine Grenze, während an für sich, also die Titten bei der Nacktausstellung des Städelmuseums vor einiger Zeit oder jetzt wieder Klimt gegenüber im Museum in der Schirren Kunsthalle. Das würde ich sagen, ist einfach die normale billige Werbestrategie und hat für mich noch nichts in Ironisches oder Gegenpolartiges und hat bei mir dann eben auch erstmal erzeugt dann eher so ein Unlustgefühl, ne? Weil wenn Fetisch, dann richtig, dafür muss ich nicht ins Museum gehen. Im Museum kriegt man natürlich andere Fetische, und ich denke, das ist zugleich eine Qualität für eine Krux, dass Udo Kittelmann das fortführt, was er auch bei der ersten Sammlungspräsentation begonnen hat, also durchaus zu versuchen, ähnlich wie das Jean-Christophe Ammann gemacht hat, dem Haus ein Profil zu geben, was ganz eindeutig etwas von einer Position seines Direktors vermittelt, also seine persönlichen Vorlieben auch in der einen oder anderen Weise relativ deutlich auch zu zeigen oder auch mit einem gewissen Stolz auszustellen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass das Haus mit Sicherheit nach wie vor in der deutschen Museumslandschaft verlockend ist, also dass es ein eigenes Profil hat und man auch dort Sachen sehen kann, die man anderswo mindestens in dieser Gegenüberstellung nicht sieht. Es ist auch so, dass man mittlerweile, genauso wie das zu seiner Kölner Zeit war, auch etwas wie rote Fäden verfolgen kann. Dass es ein sehr starkes Interesse an der Bildlichkeit gibt, das auch in durchaus auf eine originelle Art und Weise verfolgt wird, durchaus auch mit einem kritischen Blick auf die Möglichkeiten der Institution, mit Bildern umzugehen. Das aber zugleich dann auch wieder so einen gewissen Zerfall gibt. Also ein Zerfall nämlich dahingehend, dass auch Konzessionen an Modisches gemacht werden oder auch eine sehr starke Anlehnung an das What's Hot, also jetzt nicht nur an das What's New Pussycat, sondern auch an das What's Hot Pussycat durchaus zu spüren ist. Also wo dann vieles eben dann doch wiederum nicht so überraschend ist.
Ja, apropos, What's Hot, jetzt läuft uns die Zeit ja fast ein bisschen davon. Morgen eben die Ausstellung noch Making Things Public und dazu wollte ich ja jetzt noch ein Interview mit Peter Weibel und Bruno Latour spielen.
Ja, das ist richtig. Das ist sicherlich eine sehr spannende Ausstellung.
Ja.
Die verdient auch ihre Zeit.
Ja.
Vielleicht ein What's Hot in dem ehemaligen Tourelle-Raum.
Ja.
Gibt es jetzt, das war jetzt vielleicht auch keine großartige Findung, denn Anthony McCall wurde letztes Jahr ja auch groß im Centre Pompidou und auch in der Tate London wieder vorgestellt. Er war auch bei Hardware, bei den Hardware-Projekten in Dortmund, bei Expanded Cinema dabei mit seinen Arbeiten, aber auf jeden Fall alleine für diese Arbeit, also die ja wirklich ein Klassiker ist, der Projektionskunst, Line Describing a Cone von 1973, lohnt sich der Gang in das Haus und auch von dort aus eben ausgehend mal einen Rundgang zu machen, der an Bildbegriffen und Bildlichkeit entlang verläuft. Da vergisst man dann vielleicht die Dame, die einem in dem Kartenspiel dann tatsächlich auch passend wieder als schwarzer Peter begegnen soll. Ich weiß nicht, ob ihr über das Kartenspiel gesprochen habt eben.
Ja, ja, ja. Mir ist es auch aufgefallen, dass das der schwarze Peter ist.
Genau, also die schwarze Petra, die bleibt in der Hinsicht, muss die leider bei Udo Kittelmann bleiben für diese Art von Werbeentscheidung. Aber auf der anderen Seite ist es in dem Fall vielleicht dann auch nicht so verrucht zu sagen, gibt es ja dann auch noch die Kunst, die für sich und ihr Metier spricht und durchaus auch die Kunst des Ausstellungsmachers ein bisschen.
Ja, okay, mit diesem Sinne bedanke ich mich für das Gespräch und hier hören wir auf die Einladungskarte.
Bis bald zur nächsten günstigen Stunde.
Ja, danke, tschüss. Okay, das war die Einladungskarte. Jetzt eben zu der Ausstellung Making Things Public, Atmosphären der Demokratie. Diese wird auch wird morgen eröffnet im ZKM in Karlsruhe. Und da habe ich vorab mit Peter Weibel und Bruno Latour auch ein Interview geführt. Und da würde ich sagen, wie kann man eben kulturelle Öffentlichkeiten im Gegensatz zu politischen Öffentlichkeiten, die müssen sozusagen nicht auf die relevanten gesellschaftlichen Probleme reagieren oder ein Krisenbewusstsein kultivieren, das sich dann in der Diagnose des gegenwärtigen Zustands von Meinungsfreiheit erschöpft, sondern sie können die sogenannte Schwäche der Zivilgesellschaften, der politischen Öffentlichkeit reflektieren. Und da ist die Frage bei Making Things Public, Atmosphären der Demokratie, versucht man eben auf die Ausstellung Iconoclash von 2002 einzugehen. Da wurde eben die Krise der Repräsentation in der Kunst behandelt und Making Things Public versucht jetzt eben das Problem der Repräsentation in der Politik zu entfalten. Und in der Hinsicht sprechen wir jetzt eben über diese jeweiligen Ausstellungskonzepte. Yeah, it's an experimental show, but it has more to do with different methods from sociology to find out how is the public sphere changing. I think you know, and you are relating to philosophers like Dewey and Habermas as well. And I was a bit I was wondering how are you using Dewey for this public situation in this exhibition space?
Okay.
Because you are saying making things, there's a kind of thing, public as a thing, I understood the
right
concept. But by Dewey is always describing deliberating processes of a new installing and process of negotiation of public as a political approach for the people and so on. I think this is something different from what you say is the public.
Okay, we are doing an exhibition that John Dewey would have liked very much, because John Dewey was a pragmatist.
Yeah.
So the whole idea of pragmatism is, of course, that political life is an inquiry, and that this inquiry is around things that matters
yeah
to people. So we try to take that seriously in the show by bringing politics to turn around things instead of turning around people.
Yeah.
Not just about opinions and stands and humans, but it's largely also about experimental situations in which we all find ourselves. find ourselves in ecological dispute, in supermarket, in finance, in technology, in science, etc. So we are trying to do an innovative show around this idea of pragmatism, basically. We are importing Dewey to Germany or to Europe, I don't know, in a way, because we try also to mimic for very innovative digital art piece the notion that Dewey and especially Walter Lippmann had of the public.
Yeah.
Exactly, Walter Lippmann, who invented the notion of phantom public. He wrote a book about that. And we are trying with Peter to make the phantom public visible. But I will, I'll give now the phone to Peter, because Peter will speak in German, and I think it will be much more understandable than what I'm saying.
Yeah.
Okay.
That was very good. No problem. But you didn't say something how you understand politics as a kind of thing politics.
Thing politics, yeah.
Yeah. How do you understand this?
Oh, I'm not. I don't speak German, but I invented a neologism.
Yeah.
And Dingpolitik, I think, sounds quite nice to describe what happened now when you make politics turn around things and not just about opinions. We have as many opinions as we have matters of concerns in our life, right?
Yeah.
And it's not just are you from the left or from the right, but what sort of matters of concern do you keep in your mind? It's different if for the entry of Turkey in Europe or GMO food, or every time you have a different pattern of belief and attitude and passion and so on.
Yeah.
The problem is that political philosophers are usually very interested in power, in the state, in representation, in election, etc. But they say very little, in fact, about the thing that people have on their mind.
Yeah.
We try to be as interested in this second part of politics, which is how do you bring the thing which is at issue inside the assemblies where people discuss them. And the whole show is about this second part of politics, this second half of politics, if you want, which is representing the thing you talk about and not only the people you talk about.
Yeah.
And that's what the show is about. But Peter wants to talk because he wants to speak in German to you.
Okay, but then you have to say something later about the publication too.
Publication being the catalog.
Yeah.
Oh, yes, I'm very proud of it.
But probably now Peter Weibel can say something.
Yes.
Yeah? Okay, thank you.
I give a floor to him.
Yeah.
Bruder hat eben darauf vergessen zu sagen, das Wort Dinge auf Griechisch heißt ja Pragmata.
Ah, da kommt der Pragmatismus her.
Das ist das Wichtige, darauf hinweisen, dass diese Dingphilosophie, wie wir sie aufgreifen, aber dann verwandeln. Und wie wir sie verwandeln, sage ich gleich, also das Interesse in Schule, weil Pragmata heißt auf Griechisch die Dinge. Ja?
Yeah.
Das ist eben genau, was ist die Frage, was sind die Dinge? Ja?
Yeah.
Da ist es so, es gibt im Dänischen, nun als Schatz von dort, eben in der Dänische, das stimmt, sie das Ballernächste, das Volkeding. Ja? Ja? Im Dänischen sagt man noch sogar heute noch, Versammlung. Volkeding.
Ja.
Das heißt, das Ding hat eigentlich, auch wenn Sie nachschauen im Lexikon, eine Bedeutung. Es ist nicht nur der Gegenstand, das Objekt, sondern auch die Versammlung. Steht immer noch in jedem besseren Lexikon drinnen. Ja. Und das ist die Idee, weil wir haben sich gewöhnt an einen Begriff, wo man sagt, dass das Ding, die Dinge, die Gegenstände schaffen das Reich der Fakten.
Ja.
Und dann sagt die Politik, das sind alles der Fakten und wir können gar nichts verändern, ja? Das ist der Zwang, wir haben keine Alternative. Ja?
Ja.
Und so hat die Politik eine wahnsinnige Verarmung selbst hineingetrieben. Ja.
Ja.
In Wirklichkeit gibt es diese Fakten nicht mehr. Ja? Sondern was Bruder gesagt hat, es geht um Issues. Ja?
Ja. Ja.
Es geht um Matters of Concern, um Belange. Ja? Das heißt, es gibt also einen Fluss, ja? 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 Aber der Fluss muss zum Beispiel selbst sprechen können. Wir zeigen zum ersten Mal die technische Möglichkeit, wie ein Fluss gesprochen wird, wie ein Fluss selbst sprechen kann. Ja.
Yeah.
Und dann muss man sagen, was erwarten wir vom Fluss? Ja? Was erwartet der Fluss von uns? Ja? Und dann kann man eben sagen, das ist jetzt kein Ding. Ja? Und das ist nicht etwas, wo man sagt, der Fluss zwingt uns, das und das zu tun. Ja? Sondern wir müssen versuchen, den Begriff des Britischen zu erweitern. Ja? Und die ursprüngliche Bedeutung von Ding, ja, dass es eben ein verhandelbarer Sachverhalt ist. Ja. Wir sagen, es gibt nicht diese Fakten, ja, sondern es gibt verhandelbare Sachverhalte. Ja.
Ja.
Und dann sozusagen kann man dann versuchen, aus diesen Sachverhalten etwas abzuleiten. Ja,
ja. Ja.
Ableiten ist das, was er bisher genannt hat, Repräsentation. Ja. Und hier gehen wir auch darüber hin. Das Modell ist immer so, ja, man sagt, du hast Interesse und deine Interessen werden repräsentiert im Parlament. Ja, ja. Und das ist so ein Ideal, ja, was über hunderte Jahre geherrscht hat und keiner zugegeben, dass dieses Ideal gar nicht existiert. Ja,
ja. Ja.
Das war die Kritik und diese Kritik hat es gegeben von Recht. Ja.
Und ja.
Von Walter Lippmann in seinem berühmten ersten Buch Public Opinion,
ja,
ja. 22, und auch von Karl Schmidt. Ja.
Ja.
Immer eine rechte Kritik am Parlamentarismus. Ja.
Ja.
Und wir machen jetzt sozusagen eine Kritik faktisch von, wenn Sie so wollen, von links, ja, wo man sagen, der Parlamentarismus ist nicht umfassend genug. Ja.
Ja.
Wir müssen hineinbringen, nicht nur die Meinungen von irgendwelchen Repräsentanten, ja,
ja,
sondern wir müssen auch die strittigen Sachverhalte selber hineinbringen, ja, in
ja,
die Debatte. Ja.
Ja, deshalb wird ja auch gesagt, oder ein Teilaspekt ist ja dann auch, dass der Markt auch ein Parlament ist. Also ja, dann
also
geht es...
Also man sieht, wenn Sie Entscheidungen, also wenn Sie wohin gehen, ja, das ist oft so, jetzt quasi gesagt, also auf jedem Produkt im Markt steht mehr Information drauf, als wie in politischen Sachverhalten. Ne? Wenn Sie Cornflakes kaufen, steht eine lange Liste drauf, was da drin ist. Ja, ja? Wenn sozusagen jemand ins Parlament gewählt wird, und Sie auf seine Homies nachschauen, steht nichts drauf, ja, was er eigentlich früher gemacht hat. Ja? Da stehen nur ein paar Dinge drauf, die für ihn sprechen. Ja. Aber seine Geschichte muss da jetzt wiederum, das ist das Wesen der sogenannten Skandale, ja,
ja,
dass er sagt, ich habe das entdeckt, was er verschwiegen hat. Ja. Aber das ist ja kein Niveau mehr, wenn man dann nur mal damit rechnen muss oder sagen, wie kann ich das, was der für mich, der Repräsentant von uns verschweigt, oder wie ist, oder ich gebe ein anderes Beispiel, ja, was noch viel krasser ist. Ja.
Ja.
Man kann sich immer wundern, ja, wieso zwischen dieser Regierung den Russfilter, ja, das ist eine rot-grüne Regierung gewesen, ja, oder ist er noch, ja, ja, und die hat der Russfilter? Dieselmotoren verhindert, ja, ja.
Ach so, ach, der Katalysator zum Beispiel.
Ja. So, das ist, und die Franzosen haben das, als so eine rechte Regierung herrscht, eine sogenannte rechte Regierung, haben das freiwillig eingeführt. Ja?
Ja.
Und das hat sich jetzt herausgestellt, das hat damit zu tun, dass die Firma VW auf diesem Gebiet nie was getan hat und dadurch nicht konkurrenzfähig war. Ja?
Ja.
Und weil der Kanzler seit seiner Zeit, ja, darum ist auch noch diese Handelskommission, ja,
ja, ja,
also ein nahe Verhältnis hat zur VW, hat diese Industrie ihn beeinflussen können, die Entwicklung, sozusagen das Gebot durch das Parlament, diesen Film einzuführen, hat er einfach dann verhindert. Ja?
Ja.
Ja? Das heißt, es geht hier nicht eben um Interessen der Sachverhalte, sondern es geht eben hier um Interessen von Menschen. Ja? Das heißt, im Parlament findet gar nicht die Repräsentation statt, die von ihm idealerweise erwartet wird. Ja?
Ja.
Also insofern ist das heißt, was ich sagen wollte vorhin, ich finde dann, also in der öffentlichen Sphäre,
ja,
reicht das Politische gar nicht bei der Information. Ja?
Die, ja,
wird das dann nach 2 Jahren langsam herausgelassen, aber auf jedem Marktprodukt finde ich die Information. Da steht genau drauf, das geht sogar so weit, dass er sogar draufsteht, diese Zigarettenrauch ist tödlich, das ist gefährlich. Ja?
Ja.
Wenn ich diese Regeln anlege, ja, dann müsste draufstehen, bei bestimmten Politikern, diesen Mann oder diese Frau zu wählen, kann gefährlich sein für die Gesundheit. Ja? Ja, sehen Sie, das heißt, es ist das Perverse eingetreten, dass Sie mehr Informationen haben über Marktprodukte, ja,
ja,
und weniger Informationen über die politisch strittigen Sachverhalte. Und das kann es ja nicht sein. Ja.
Ja.
Und insofern müssen wir versuchen, eben zurückzugehen auf die ursprünglichen Ideen, ja,
ja,
einer Politik gewesen. Ja. Beispielsweise, wenn wir gehen zu einem Leviathan, von Hobbes. Ja.
Hm? Hobbes.
Na, Hobbes, ja. Dann sehen wir, dass das angefangen hat, dass er sagt, wortwörtlich, ja, also eben, die Gesellschaft ist ein künstlicher Leib, ja,
yeah,
künstlicher Mensch, geschaffen von der Kunst. Ja. Man hat sich daran gewöhnt, durch diese Verarmung, ja, die Kunst hat mit Politik nichts zu tun. Ja. Sie, oder sie ist höchstens ein Teil der Repräsentation von irgendwelchen Aspekten, ja, der Macht oder sowas. Ne,
ja.
Yeah. In Wirklichkeit ist die Kunst und Wissenschaft von vornherein immer gewesen. Ja, ja. Wesentliche Repräsentationstechniken auch für politische Sachverhalte. Ja.
Ja.
Und deswegen versuchen wir, indem wir sagen, zurück zu den Dingen, versuchen wir genau an die ursprüngliche, ja, an die des politischen Denkens zurückzukommen. Ja. Nicht sozusagen diese Verarmung oder Veredelung zuzulassen, die heute der Politik macht, ja, und die Diktat des Ökonomischen. Ne.
Ja, aber was sind denn dann die Ursprünge der Politik? Also wenn man sich Hannah Arendt anschaut, analysiert sie ja da genau, dass es diese Trennung des Öffentlichen und Privaten ja auch gegeben hat. Also und diese Ursprünge ursprüngliche Politik hatte ja auch immer dann mit Ausschluss zum Beispiel zu tun der Frauen aus dem politischen Leben.
Diese Ausstellung selber, ja, die Ausstellung selber ist die Ausstellung selber, ist eine Versammlung von Dingen, die der wissenschaftliche Gegenstände, man sieht finanzielle, also Dinge, Gegenstände zu tun, Dinge, die mit Finanzen zu tun, mit Natur, mit Flüssen, mit Tieren, und das Publikum, das ist das Neue, das ist das ausschlusstechnisch ein internationales, weltgeschichtliches Novum, wird sozusagen, gibt es viele, viele, ungefähr über 200 Sensoren, was das Publikum macht, sein Verhalten, wo sie steht, wird über den Computer gespeichert, und löst dann woanders Aktivitäten aus. Das heißt, ob ich dort den Ton lauter oder leiser höre, was ich für eine Legende habe, zu einem bestimmten Gegenstand, wo das Licht da an und ausgeht, das wird vom Publikum selbst gesteuert. Das heißt, wir legen hier vor, dass in das Verhalten des Publikums das wirklich einen Effekt hat auf das, was es sieht. Das heißt, wir versuchen eine Art, das Modell einer dingorientierten Demokratie selbst zu realisieren, dass wir sagen, es ist möglich. Dein Verhalten hat kontrollierbare und unkontrollierbare, sichtbare und unsichtbare Konsequenzen. Wenn du das wählst, kannst du sehen, aha, dass du das hier hast, aber du weißt doch gar nicht, was passiert, wenn du etwas tust. Und wir versuchen jetzt dann eben hier diese Ausstellung eine Versammlung zu machen von Issues, von Dingen. Von angefangen von Finanzproblemen, über Bildungsprobleme, bis hin zu Naturproblemen, Tierprobleme, aber eben auf der Basis von Wissenschaft und von Künstlern. Das heißt, die Ausstellung ist das, was sie sozusagen repräsentiert.
Was zeichnet denn dann die ästhetische Kommunikation eigentlich von Künstlern aus, dass die etwas zu öffentlichen Debatten in dem Sinne beitragen können?
Das heißt, ich möchte sagen, das Phantompublikum, das soll man so sagen. Früher ist man ausgegangen noch von der Idee, es gibt eine Monokultur, es gibt eine Öffentlichkeit wie einen Dom, der sich über alle spannt. Jetzt haben wir gesehen, es gibt schon eine Gegenöffentlichkeit in den 60er Jahren, es gibt Teilöffentlichkeiten. Eine Vielfalt von Teilöffentlichkeiten. Und jetzt versucht jede Sparte, diese Öffentlichkeit zu suchen. Das Fernsehen sucht sie, die Verlage suchen sie und so weiter. Und beklagen dann immer den Verlust dieser totalitären Einheit des Öffentlichen. Und wir sagen, wir müssen versuchen, sogar diese Vielfalt von öffentlichen Sphären noch sogar zu erweitern, dass sie noch mehr aufmachen wird. Das heißt, das Phantom, was beklagt wurde, ist das eigentliche, dass das Publikum ein Phantom ist, ist die eigentliche Essenz des Demokratischen. Es ist mobil und flexibel, muss immer wieder neu erschaffen werden. Das ist nicht etwas, was da ist. Und diese Ausstellung versucht dann, und das ist der Druck, zu sagen, das ist eben eine Art, ein Element einer Teilöffentlichkeit, die Ausstellung selber. Oder das, was Sie im Radio machen, ist auch Öffentlichkeit und Teilöffentlichkeit.
Immer eben aus der aus der Idee heraus eigentlich untersuchen zu können, wie zum Beispiel sowas wie kommunikative Freiheit durch Kooperation oder Aushandlung zustande kommt.
Experimentelle Kunst, experimentelle Kommunikation, experimentelle Mediengebrauch, und das ist das Wesen einer experimentellen Politik, nichts anderes.
Ja, da wäre jetzt tatsächlich die Frage, welche Künstler haben Sie denn jetzt da für diese einzelnen Aspekte ausgesucht?
Wir haben in der Mehrheit Wissenschaftler. Weil eben die Kunst sozusagen sich auch seit Jahrzehnten schon unter das Diktat des Marktes gestellt hat, das Diktat der Ökonomie. Und jetzt haben wir noch nicht einmal sozusagen die üblichen Verdächtigen, die sogenannten britischen Rentenkünstler. Sondern wir haben sehr viele Webaktivisten, weil sozusagen die Netzkünstler, die halt praktisch, es ist nicht einfach nur Kunstwerke, nicht mit Stellen, sondern die mit GPS-Systemen, Global Position Systemen und so weiter, versuchen Gemeinschaftsprojekte zu machen, Community Projects, oder Künstler, die wissenschaftliche Verfahren nehmen, also das sind Gruppen, das sind Kollektive, die nennen sich einen Moment. Einer heißt ein Experiment, also wird ich geschrieben, das sind eine Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern, ein Kollektiv, Things About Six People, oder? Minimum 6 Leute, die versuchen, mit zeichnerischen, mit illustrativen Methoden, wie wir sie aus der Kunst kennen, Angelegenheiten der Medizin, was ist erlaubt in Medizin, was ist nicht erlaubt sozusagen. Also die Kunst mischt sich ein in solche Repräsentationsfragen, sucht dann mit ist da diese Mittel, wo alles dabei ist, von Video bis Zeichner, eben hier zu helfen, dass das Publikum sich eine Meinung bilden kann.
Ja.
Wir haben auch, also wir haben sehr viele Netzaktivisten, wir haben aber auch, also auch Künstler, die zum Beispiel, das ist das, wir haben, also ich bin sehr froh zu fragen, wir haben nicht die klassischen Künstler, sondern es gibt in der Welt schon viele nicht klassische Künstler, ja, die nicht so bekannt sind, aber die diese Art von Neukunst machen. Das schaut zum Beispiel so aus, aber ich gebe eine sehr gute.
Ja. Ja.
Einer heißt Ben Rubin. Ja.
Ja.
Was niemand weiß, ist, dass das amerikanische Wahlsystem, ja, privatisiert ist. Ja. Das heißt, es gibt eine Firma,
ja,
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 einen Code geschrieben, mit denen die Stimmen prozessiert werden. Ja. Und dieser Code sozusagen ist kein offener, nicht Open Source, kein offener Quellcode. Ja. Also man würde sich erwarten, das ist ein öffentlicher Code, der kontrollierbar ist. Ja. Sondern dieser Code ist Privatgeheimnis dieser Firma.
Ja.
Stellen Sie sich mal das vor. Solche Widersprüche. Und dieser Künstler Steve Rubin hat dann jetzt eine Installation gemacht, wo er diese Wahlmaschine zeigt. Ja, ja, und, hat dann, und dann haben wir jetzt von Abertausenden Blättern von Quellcode, ja, die haben wir ungefähr mehrere hundert aufgehängt. Und man sieht, dass das alles durchgestrichen ist. Ne? Das ist eben alles, ja, was man nennt, Classified Matter. Ja, kritische, verschlossene Information.
Ja.
Das heißt, es gibt Künstler, die gerade auf das hingehen, was ist, die diesen Mythos der Öffentlichkeit, ja, nicht akzeptieren, diese Fiktion, sondern sagen, wesentliche Elemente der Öffentlichkeit sind in Wirklichkeit Geheimcodes.
Ja.
Ja. Ja. Und das sind, und das meine, es gibt sehr, sehr viele Künstler, die beschäftigen sich zum Beispiel auch damit, ja, dass sie Filme drehen über Schafe und dann zeigen uns, die Schafe sind gar nicht dumm. Ja. Oder sie zu studieren, was ist die Individualität von Affen? Ja? Ja? Keine Herden, ja? Wie wir so darstellen, ja? Also Schwärme.
Ja? Ja.
Das sind Ansammlungen wie bei uns von Individuen.
Ja?
Ja. Ja? Also es gibt sehr, das Künstler sind in wenig gefängt im Markt, ja? Sondern die sich halt auf andere Weise, ja, an der Grenze der kulturellen Systeme halten können. Ne? Und die zeigen wir. Ne? Also wir zeigen sehr viele Arbeiter und Wissenschaftler, aber wir zeigen auch sehr viele Netzkünstler, Medienkünstler oder eben quasi Forscher im Bereich der Wissenschaft und politisch-ökonomische Fragen.
Ja, hm? Yeah. Bei Making Things Public hat man auch immer so die Idee, da sollen Dinge aufgedeckt werden.
Das ist ja nicht, das machen wir nicht, ja.
Das machen Sie nicht.
Nein, wir wollen wegkommen von diesem, wir sind nicht.
So der investigative Journalismus, der dahinter steht, der ist nicht gemeint mit Making Things Public, also diese Ebene nicht.
Ist sehr gut, dass Sie fragen. Wir möchten die Mechanismen transparent machen, ja.
Ja.
Mit denen politische Entscheidungen getroffen werden, also strukturell und konkret. Ja. Wir möchten ein optimistisches Programm liefern. Ne. Wir möchten nicht auf Themen hinweisen, sondern das sind uns ganz, sondern wir möchten einen ganz neuen einen Ansatz, einen konstruktiven Ansatz liefern, wie Probleme gelöst werden können.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, okay, das ist ja spannend. Also dann müssten ja diese Wissenschaftler und so weiter auch irgendwie da Dokumentationsmethoden.
Wir haben, wir haben ein Netzwerk von weit über 100 Wissenschaftlern, von Harvard University bis zur ETH Zürich. Ja.
Ja.
Diese Methoden sind dann im Katalog. Ja.
Ja.
Der deswegen, das ist so eine Art, wie wir sagen, neues Manifest, ja, ein britisches Manifest, und hat auch 1000 Seiten. Ja. Da können Sie mal den Bruder fragen zum Katalog.
Ja. Ja, genau, aber noch eine Frage, dieses Projekt Fair Assembly von dem Herrn Steve Dietz.
Ja, ja.
Was ist das dann genau?
Das ist richtig, das Fair Assembly, dass wir auch sagen, auch den Markt selber, ja, oder das, was wir in der Wissenschaft haben, ja auch das Fair. Ne? In
ja.
Der Wissenschaft gibt es ja, ja, warte mal einen Moment, wie das heißt, ja.
Wie?
Konferenz ist es so, es gibt den weiten Speakers, die Seminars, ne?
Ja.
Da gibt es diese Spots.
Ja.
Ja. Jeder steht sich irgendwo hin und hat eine Stunde für sich Zeit. Ja.
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 Ja. Genau.
Ja. Und diese Art von, das nennen wir Fair. Ja.
Ja.
Das wir unzensuriert. Ja. Ja.
Ah, okay.
Die Idee, ja, wir wollten praktisch in der Ausstellung selbst haben, ja, einen unzensurierten Markt, wo jeder, der einfach wirklich hinstehen kann. Ja. Das haben wir dann nicht möglich, organisatorisch. Ja. Ja. Einen Moment.
Ah.
Poster Session, so heißt das, ja. Ja, ja.
Ja.
Hallo?
Ja, ja.
Das ist nicht Spot, sondern Poster Session. Ja.
Poster Session, ah, so ein bisschen wie Utopia Station dann, oder?
Station, ja. And she is asking me about how to be, what does it mean fair assembly? And I explain that this is a derivative of the original idea that the poster session says.
Okay.
But in academic, gibt es a poster session, so jeder nur 2 Minuten hat.
Ah.
Umstrukturiert, und jeder kann, da können sich 1000 Leute hinstellen in die Kongresshalle, ja, und dann jeder 2 Minuten sein Stammbuch, ja, ja. Und kann die, und baut sein Material auf und sagt nachher, ich habe das und das geforscht und das möchte ich jetzt vorstellen. Ja.
Yeah. Ah, okay, diese, ja, okay, diese Kurzkombination.
Academic Fair, ja,
yeah.
Also ein Assemblage, die unzensuriert ist, ja, der freie Markt quasi, ja,
okay.
Die Poster Session. Aber wir haben das dann nicht auf der Reihe gebracht, organisatorisch, weil wir einfach dann überfordert sind und haben, und ein Derivat davon ist dann so diese Fair Assembly, ja, also diese Art von freier Markt, von Meinungsaustausch als Assembly, ja,
yeah.
Müssen im Netz zu machen, ja.
Netzprojekt,
ja, das ist das Ergebnis davon, ne?
Okay, was ich noch nicht ganz verstehe, warum Atmosphäre? Sphären der Demokratie, also
das ist ein bisschen gute Frage. Public Sphere, ja. Also ist das was.
Ah, okay, ist einfach so ein Wortspiel, ja, mit Public Sphere. Ja. Weil
es ja nicht in der Österreich übersetzt, im Englischen, heißt das immer Public Sphere, ja.
Ja.
Öffentlich, und auch die öffentliche Sphäre, ja.
Ja.
Und aus der Sphäre der Demokratie, das haben wir gesagt. Es gibt jetzt so neue, wenn man hinschaut, neue technische Bedingungen der Sphäre des Öffentlichen ist wieder so blöd, ja. Jetzt haben wir den politischen Titel gewählt, ja, weil wir sagen, auch weil natürlich ist die Natur, ja, die Biosphäre ist auch eine der wichtigsten, ja. Das heißt, wir leben ja von der Natur und von dem Wind und von der Luft und so weiter. Und wenn das verschmutzt wird, dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Und Sie kennen auch auf der anderen Seite die Diskussion über das nackte Leben von Agamben. Ne? Das heißt, wir wollten aber nicht wieder sagen, Biopolitik und solche Dinge. Ne?
Yeah.
Also wir wollten das ein bisschen luftiger, freier, poetischer halten und sagen nicht Biosphäre, sondern eben Atmosphäre. Ja?
Yeah. Ja? Ja, also in Kunst als Erfahrung versucht John Dewey ja auch, also genau der Natur, also diese Aufhebung, diese Trennung zwischen oder Spaltung zwischen Natur und Kultur eigentlich aufzuheben und
genau,
zu thematisieren.
Genau. Und dann wollen wir ein bisschen, dass wir sagen, eben die Sphäre des Öffentlichen und des Politischen müssen auch die sozusagen die Biosphäre, eben die Atmosphäre und so weiter.
Ja, aber mit dem Erfahrungsbegriff geht es ja auch dann darum, dass eigentlich die Kunst aus dem Museum mehr oder weniger befreit werden müsste.
Richtig, ja.
Ist das auch intendiert? Also mit dem Öffentlichkeits...
Auch keine normale Kunst da drinnen, ne? Ja, also wir wollen nicht zu weit gehen, das ist das Merkwürdige, dass ich ja schon seit langem, ja, diese Arbeit so mache, meine eigene Arbeit, dass ich Museen, ja, in Universitäten verwandle. Ja.
Yeah.
Das heißt, wenn man in den Ausstellung des ZCAM kommt, ja,
yeah.
Ist eine, der Brunner hat das genannt, Gedankenausstellung. Ja.
Yeah.
Also ich bin ja beschimpft in der Zeitung als Diskursdämon, ja, weil ich das eben ablehne, ein Museum zu verwenden als Freizeit- und Unterhaltungsspektakel. Ja.
Yeah.
Und auch damit sozusagen, aber und es ist zwar eine Institution, aber die Institution erfüllt Aufgaben, das im öffentlichen Raum, im öffentlichen Interesse, die woanders gar nicht möglich ist. Es ist tatsächlich so, dass nur mit bestimmten Räumen der Wissenschaftsinstitutionen, Kunstinstitutionen so etwas möglich ist, was wir hier machen. Ja?
Yeah.
Aber gleichzeitig heißt es eben, dass die Kunst sozusagen in dieser Ausstellung die normale Kunst hier nicht vorkommt, ja, sondern eine neuere, experimentellere Kunst. Ja?
Yeah.
Ja? Aber im Grunde heißt das, wie Sie sagen, man sprengt sozusagen den Leistungswürfel. Ja? Ja?
Das heißt, indem wie sich jetzt Ausstellungen auf Ausstellungen im ZKM entwickeln, dann ist es auch etwas, das mit ihren eigenen, so könnte man sagen, Forschungen zu tun hat, wenn die Ausstellung Iconoclash, ja, sozusagen dann zuerst die Krise der Repräsentation in der Kunst bearbeitet hat und jetzt
das
eben
ist die Politik,
Repräsentation, ja, in der Politik
das
behandelt wird.
Genau, Fortsetzung. Wir haben wortwörtlich am Tag nach der Öffnung, ja, ja, sie geschlossen ist, die nächsten 3 Jahre dann zu arbeiten, diese Ausstellung fortzusetzen im Bereich der Politik. Ja,
ja. Ja. Und was ist dann der nächste Schritt? Also
naja, jetzt ist der nächste Schritt ist so, dass der Brunner Natur jetzt mal genug hat, der das 5 Jahre Ausstellungserfahrung hat, der möchte mal wieder zurückkehren, nur als Denker am Schreibtisch. Ja, ja.
Okay.
Ja, und
deshalb.
Jetzt werden wir sagen, ja. Auch mal ein bisschen. Also
das heißt, es gibt keine Fortsetzung nach Making Things Public. Okay, also dann müsst ihr jetzt Bruno Latour noch mal etwas über die Publikation sagen.
Ja, das waren jetzt Peter Weibel und Bruno Latour über die Ausstellung
Making Things Public, Atmosphäre in der Demokratie, die morgen im ZKM in Karlsruhe eröffnet wird und vom 20.03. bis 7.08.2005 dort zu sehen sein wird. Und die Ausstellung, die wir zuerst besprochen haben, What's New Pussycat, die Neuerwerbung und Sammlung Ströer im MMK, läuft eben vom 19. März bis 31. Juli. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt für die Zerherrschaft und nach What's New Pussycat kommt jetzt Von die Von Pussy Show von Anja Czoska.
Mira cómo viene la camisa, ¿eh? Ahí viene toda la camisa arrollada. Oh, 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 oh. Niño, ay, qué tristeza, el negro está mal. Y no tiene...
Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and pussycat know what's new, pussycat? Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Pussycat, pussycat, you're delicious and if my wishes have all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips.